unterschrieben Verfügung zum Götzendienst am Berg Pekor. Was Sie gleich hören werden, spielt sich ab im Ostjordanland, in Moabs, am Fuß des Berges Pekor. Es kommt hier ein Götze Baal vor, das war die Hauptgottheit der kananitischen Völker. Hören Sie diese Geschichte, es ist eine schlimme Geschichte, eine ganz und gar schlimme Geschichte. Als das israelitische Volk bei Schittim lagerte, begannen die Männer, sich mit moabitischen Frauen einzulassen. Die Moabiterinnen luden die Männer Israels auch zu den Opferfesten ein, die sie zu Ehren ihres Gottes feiern. Die Männer aßen von dem Opferfleisch und warfen sich anbetend vor dem Moabitergott zu Boden. So ließ sich Israel in das Joch des Baal vom Berg Pekor einspannen. Da wurde der Herr zornig und befahl Mose: Nimm alle Anführer des Volkes fest und lass sie sofort, noch am hellen Tag, vor meinen Augen hinrichten, damit ich in meinem glühenden Zorn nicht das ganze Volk vernichten muss. Mose befahl den Schiedsmännern des Volkes: Tötet von den Leuten, für die ihr zuständig seid, alle, die sich mit dem Baal eingelassen haben. Mose und die ganze Gemeinde Israel hatten sich klagend und trauernd vor dem heiligen Zelt niedergeworfen. Da brachte ein Israelit vor aller Augen eine midianitische Frau in das Zelt seiner Familie. Als der Priester Pinhas, der Sohn Eliasas und Enkel Aarons, das sah, stand er auf, verließ die Versammlung, nahm einen Speer, folgte den beiden in den innersten Raum des Zeltes und durchbohrte sie. Sofort hörte die Seuche, die unter dem Volk wütete, auf. Es waren schon 24.000 Menschen daran gestorben. Der Herr sagte zu Mose: Pinhas, der Priester, der Sohn von Eleazar und Enkel von Aaron, hat die Strafe vom Volk abgewendet. Er hat denselben Zorn empfunden wie ich, und aus diesem Zorn heraus hat er gehandelt. Sonst hätte ich meinem Zorn den Lauf gelassen und hätte noch alle Israeliten umgebracht. Sag ihm, dass ich ihm dafür ein besonderes Vorrecht gewähre. Ich schließe mit ihm einen Bund, der ihm Frieden zusichert. Ich verspreche ihm, dass seine Nachkommen für alle Zeiten meine Priester sein sollen. Das ist der Lohn dafür, dass er sich so rückhaltlos für seinen Gott eingesetzt und das Verhältnis zwischen mir und dem Volk wieder in Ordnung gebracht hat. Der Israelit, der zusammen mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, der Sohn Salus, ein Sippenältester des Stammes Simeon. Die Frau hieß Kosmi. Ihr Vater Zur war der Anführer einer midianitischen Stammesgruppe. Ihr Herr befahl Mose: Greift die Midianiter an und bestraft sie, denn sie haben angefangen und haben euch heimtückisch angegriffen. Sie haben euch dazu verführt, den Baal von Pekor zu verehren. Und sie haben euch ins Unheil gestürzt durch Kosbi, die Tochter eines ihrer Oberhäupter, die an dem Tag getötet wurde, als die Seuche unter euch wütete.
Ja, das ist, was Sie da gehört haben. Keine beschaulich schöne Geschichte, schon eher eine schaurige Geschichte. Aber ich komme dann mal noch kurz auf dieses Ereignis zurück. Im Moment ist ja Fußball das, was das Thema beherrscht in Europa, die Europameisterschaften. Und im Moment befinden wir uns in der Finalrunde und leider ist unsere Mannschaft, die schweizerische Nationalmannschaft, nicht mehr dabei. Aber als völlig Unexperte muss ich doch feststellen, dass wir sagen können, also als Nichtfachmann, dass sie doch gut gespielt haben. Sie haben einfach keine Tore gemacht. Das war das Problem. Aber das ging auch anderen Mannschaften so. Aber sie haben gut gespielt. Aber was eigentlich ganz faszinierend ist an diesen Europameisterschaften ist, wie viele Menschen solche Spiele zu mobilisieren vermögen. Wer dieses Spiel verfolgt, sieht, dass hier Stadien gefüllt sind mit Menschen von 30.000 bis 50.000 Leute, die emotionsgeladen zwei Mannschaften zuschauen, die einem Ball nachspringen. Könnt ihr das natürlich lächerlich machen und sagen, ja, was soll das? Meistens sind es eher die Frauen, die das sagen, ja, was interessiert uns das? Ein Ball und 12 Männer, die miteinander streiten, aber sie streiten nicht miteinander. Das sind 12 Männer, die kämpfen und nicht um einen Ball, sondern um den Sieg. 12 Männer, die siegen wollen, auf dem Feld und einem Goal. Oder? 11. Da sieht man, wie kompetent ich bin. Peinlich. 11 Männer. Ja, es gibt ja noch Ersatzspieler. 11 Männer, die siegen wollen, um jeden Preis. Und dahinter stehen die Nationen und verfolgen das an den Fernsehern. Das sind Millionen Menschen, die mitfiebern mit diesen Kämpfen. Das ist schon erstaunlich. Sie kämpfen um den Sieg. Und so ist das immer. Das fasziniert die Menschen, seit es Menschen gibt. Solche Spiele. Sei es Tennis, sei es Fußball, sei es Autorennen, sei es Leichtathletik. Das bringt Menschen in Bewegung. Massen werden angezogen. Und so ist es gar nicht verwunderlich, dass auch das Neue Testament diese Wettkämpfe aufgreift. Und zwar in einer positiven Weise. Es könnte ja auch sein, dass die Bibel, das Neue Testament, die Wettkämpfe feurig bekämpft. Dass die Apostel sagen, das ist ein Unding. Die Menschen rennen diesen Spielen nach, statt dass sie sich mit den wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen. Sie erfreuen sich den Wettkämpfen. Sie investieren Zeit und Geld, statt sich mit den tiefsten Lebensfragen zu beschäftigen. Das wäre auch eine Variante. Könnte auch in der Bibel stehen. Könnte die Apostel so machen? Es geht im Leben um viel Wichtigeres als um einen Ball und 22 Männer. So habe ich es richtig gezählt. Aber die Apostel machen das ganz und gar anders. Es gab in der Zeit viele Spiele. Und wohlbemerkt, nicht so sittlich wie wir. In den Wettkämpfen, die Paulus kannte, da sind die Männer nackt gesprungen. Da gab es kein Adidas. Und kein Nike. Die sind nackt über die Bahnen gelaufen. Da hätten die Apostel wohl genügend Grund gehabt, die ganze Sache in Boden zu verstampfen. Aber die Apostel lehren uns auch für die Verkündigung etwas ganz anderes. Sie greifen nämlich das heraus aus so etwas, von dem wir lernen können. Alles prüft, das Gute behaltet. Sie machen kein Mordre und Setre um das Rumherum, machen zuerst alles nieder, was die Menschen tun, und dann sagen sie, jetzt bringen wir euch das Evangelium, sondern sie greifen einfach das heraus, was vorbildlich ist und was hilfreich ist. So ist Verkündigung, so nebenbei bemerkt. Er nimmt die Kämpfer, diese Athleten als Vorbild für das Glaubensleben. Er schimpft nicht über die Menschen, die solche Sportarten betreiben, und über die, die daran mitfiebern. Nein, er benutzt das als Beispiel und gewinnt so die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer. Er ermutigt die Christen, von diesen Athleten zu lernen, und zu einem ganz bestimmten Punkt. Er schreibt den Korinthern, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Paulus benutzt das Bild, das die Menschen, die Vorstellung, die diese Menschen im Kopf haben, benutzt er positiv. Nicht, dass er sagt, ja, die Athleten, die machen etwas falsch oder weiß ich was, dass die Leute schon da hängen bleiben und an den Athleten rumstudieren, was die falsch machen. Die müssen wissen, was sie richtig machen. Sie investieren ganz und gar alles für den Sieg. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun das für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Also wie dieser Sportler lebt nun Paulus sein Glaubensleben. Das Ziel, das er hat, will er erreichen, und dieses Ziel ist viel größer und viel lohnenswerter als das, das die Athleten anstreben. Umso wichtiger ist es, mit allen Kräften sich einzusetzen. Und so schreibt er weiter, für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere treffen. Es ist ja furchtbar, einen Boxkampf zuzusehen, wenn der ihm daneben schlägt. Macht viel mehr Spaß, wenn der trifft. Und er sagt, und ich will kämpfen wie einer, der trifft. Jeder Schlag muss sitzen, da arbeite ich dran. Der Glaube ist ein Kampf. Das nehmen wir so fast gleichgültig hin. Wir sind es uns gewohnt, davon auszugehen, wenn du Christ wirst, dann geht es dir besser. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Botschaft so ist, wie wenn du Christ wirst, dann beginnt dein beschauliches Leben. Wir denken nicht, oder wer denkt das? Einige bestimmt. Wenn du Christ wirst, dann geht der Kampf los. Dann steigst du in die Arena. Dann bist du Angriffen ausgesetzt, die du zu bewältigen hast. Dann hast du Probleme, die du vorher noch gar nicht hattest. Habt ihr schon mal gehört an einer Evangelisation? Dass man nach einer Bekehrung Probleme hat, die man vorher nicht hatte? Wir würden viel lieber diese Botschaft hören, das Himmelreich ist offen für passive und verweichlichte Leute. Sie kommen ins Himmelreich, indem sie auf der Couch liegen und sich durchs Fernsehprogramm zappen. Das ist ein Glaube, der nichts kostet, der so dahin plätschern darf. Und wenn es uns schlecht geht, dann hilft uns ja Jesus. Und wenn wir sündigen, hilft uns auch Jesus. Wir müssen uns nicht zusammenreißen. Wir haben ja immer Jesus im Hintergrund, der alles ausbügelt. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Wir vergessen das leider allzu schnell. Petrus sagt, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemanden von euch verschlingen kann. Das ist die geistliche Wirklichkeit. Mit anderen Worten, wir sind als Christen Angriffen ausgesetzt und wir können nicht so leben, als ob es diese Angriffe nicht gäbe. Wenn wir so leben, dann haben wir schon den Hauptangriff auf uns, nämlich uns glauben zu machen, dass es keine Angriffe gibt, dass wir jetzt schon im Himmel wären, auch als Gemeinde und Gläubige. Der Teufel schläft nicht. Er will uns angreifen und uns schwächen, und am liebsten will er uns außer Gefecht setzen. Aber wir sollen das auf keinen Fall zulassen. Wir sollen aktiven Widerstand leisten. Leistet ihm Widerstand, sagt Petrus, und haltet unbeirrt am Glauben fest. Wer zum Glauben an Jesus kommt, steht plötzlich auf feindlichem Boden. Vorher nicht. Und er wird Angriffen ausgesetzt, die er vorher nicht kannte und nicht hatte. Im Glauben leben heißt also, ein mutiges Leben führen. Ein Leben, das von Kämpfen, Niederlagen und Siegen gezeichnet ist. Es braucht Entschlossenheit und Mut. Glaube, der so gelebt wird, ist ein Abenteuer. Wir sehen das im Leben des Paulus. Er war ein wirklicher Kämpfer. der nicht aufgab, auch wenn es schwierig und aussichtslos wurde. Wie viele Demütigungen musste Paulus hinnehmen? Ein Mann, der in guter Stellung war, der eine gute Ausbildung hatte. Er wurde geschlagen, er wurde verjagt, er wurde gefangen gesetzt und er wurde sogar gesteinigt. Demütigungen, die für einen Mann fast nicht zu verkraften sind. Hat er deswegen aufgegeben? Hat er gesagt, nach den ersten 40 Schlägen, danke vielmals, die Übung ist vorbei, ich habe meinen Teil gemacht, die Jungmannschaft soll ran, die nächsten Schläge stecken die anderen ein. Hat er gesagt, nach der Steinigung, jetzt muss ich meine Wunden pflegen, jetzt sollen andere den Kopf hinhalten, ich gehe nicht mehr weiter, die Jungen sollen kommen. Nein, er stand immer auf. Und er kämpfte weiter. Er musste sich aufraffen. Das fiel ihm nicht leicht, aber er hat sich aufgerafft. Ja, und dann hatte er noch manche Unfälle auf seiner Reise. Ich glaube, dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Hat er deshalb, einmal wurde er von einer Schlange gebissen. Hat er deshalb gesagt, ah, jetzt höre ich auf, Gott hat mir jetzt gezeigt, so nach dem dritten Schiffbruch ist mir jetzt mittlerweile klar, Gott will nicht, dass ich unterwegs bin. Jetzt hat er eine deutliche Sprache gesprochen, jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich in Pension. Ja, niemand hätte ihm das übel genommen. Wenn wir das heute lesen würden, er sei in Pension gegangen, würden wir sagen, Paulus, wir verstehen dich 100%, du hast es richtig gemacht. Nein. Paulus kämpft weiter. Er ist auch starken Auseinandersetzungen ausgesetzt. Auch innerhalb der Christenheit hat er Mühe, überhaupt akzeptiert zu werden als ein Christ. Und dann, als er akzeptiert war und dann ging er raus und verkündigte das Evangelium, musste er zurück nach Jerusalem und er musste sich rechtfertigen dafür, dass er das Evangelium den Heiden verkündet. Er muss die Rechenschaft ablegen. Da könnte er ja sagen, ne, bitte sehr, bin ich eigentlich blöd, wer bin ich dann? Ich diskutiere doch gar nicht mit euch. Ich habe ja mit Gott so viel erlebt. Und wenn es euch nicht passt, dann macht eure Sache selber, dann gehe ich wieder nach Tarsus zurück und fertig. Ich habe genug zu tun. Hätte er das sagen können? Oder nach dieser heftigen Auseinandersetzung mit Barnabas wegen Markus, da haben die miteinander gestritten. Dann haben sie sich getrennt. Wie hat er aufgehört? Er sagt, jetzt kann ich nicht mehr evangelisieren. Jetzt habe ich Streit mit Barnabas gehabt. Der Markus ist nicht da. Jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Ist fertig. Sensenschluss. Das Evangelium hat versagt. Ich habe versagt. Ich höre auf. Tja. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Der machte sich auf die Reise. Ja, ich höre schon die Stimme in unseren Gemeinden. Ja, wie könnt ihr evangelisieren, wenn zwei miteinander Streit haben? Da könnte ich die Decke hochgehen, wenn ich sowas höre. Da kann man nie evangelisieren und das Evangelium wäre nie über die Erde gegangen. Ständig höre ich das. Wenn in Gemeinden die Evangelisation gefördert wird, haben wir ständig die Christen, die sagen, wir haben Streit miteinander, wir können nicht evangelisieren, wir hätten hier, die würden alle den Paulus zurückpfeifen und sagen, Paulus, jetzt gehst du mit Barnabas in eine Pension und bevor ihr nicht euch die Hände gebt und den Markus dabei habt, geht ihr nicht mehr evangelisieren, wenn die Welt verloren geht. So sind wir doch. Aber die Bibel lehrt uns etwas ganz, ganz anderes. Die Männer stehen auf und sie kämpfen, weil sie einen Auftrag haben. Und Gott hat sie gesegnet. Wenn ich sehe, was für Hindernisse uns immer wieder begegnen, wollten wir eine Evangelisation machen. Da sagt eine Frau in der Versammlung, in einer anderen Gemeinde, in der Versammlung drin, wie können wir evangelisieren, wenn Dinge noch nicht in Ordnung sind? Ich frage zurück, was ist denn nicht in Ordnung? Dann werde ich nachher angeklagt von Geschwistern, die sagen, dass das eine Frechheit praktisch sei, dass ich sie öffentlich zurückfrage, was dann für ein Problem in der Gemeinde ist, weshalb wir nicht evangelisieren können. Da verstehe ich die Welt nicht. Dann habe ich die Frau eingeladen und gefragt, du bitte sag mir doch, was ist das Problem, dass wir nicht evangelisieren können? Sie sagt, ja, ist gar nicht so schlimm. Ja, danke vielmals. Habe mich gefreut, in der Gemeindeversammlung so mal Schwung zu machen, oder? Und nachher zu sagen, wenn man dann das abklären will und klären, ja, ist gar nicht so schlimm. Nachher steht man dann nicht mehr vor die Gemeinde und sagt, tut mir leid, es war eigentlich nicht so schlimm, was ich gemeint habe. Paulus ist aufgestanden. Er hat sich nicht einschüchtern lassen und Barnabas ist seinen Weg gezogen und sie haben das Werk des Herrn weiter vorangetrieben. Sie haben gekämpft. Oder als Paulus auf dem Weg nach Jerusalem war, wurden überall durch Propheten mitgeteilt, er soll doch nicht nach Jerusalem gehen, weil er dort gefesselt und gefangen wird. Und sie bejammerten und heulten und Paulus, geh nicht und mach das nicht und bleib hier und das wird das Fiasko für dein Leben sein. Ja, hat Paulus deswegen aufgegeben, gesagt, gut, jetzt ist der Moment da, jetzt habe ich endlich genug gekämpft und jetzt wollen die mich da in Jerusalem noch irgendwie festnageln und die Propheten sagen mir das auch noch, also komm, ich lass das. Soll der Herr das machen? Er findet bestimmt einen anderen. Das ist auch so eine wunderbare Ding, die wir haben. Er findet bestimmt einen anderen. Ich kann ja aufhören. Der Herr macht es dann schon. Er findet den anderen. Was macht Paulus? Paulus sagt, warum weint ihr? Weshalb macht ihr es mir so schwer? Für Jesus, den Herrn, bin ich nicht nur bereit, mich in Jerusalem gefangen nehmen zu lassen. Für ihn bin ich auch bereit zu sterben. Macht doch nicht so ein Theater, was meint ihr, wer ich bin? Ich werde den Auftrag, den mir Gott gegeben hat, bis zu Ende führen, selbst wenn ich sterbe. Was für ein Mann. Das sind Männer. Was für ein Kämpfer. Mit seiner Entschlossenheit ermutigt er sogar die Christen zum Zeugnis. In den Philippen schreibt er, und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich, die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiterzusagen. Gerade weil ich im Gefängnis sitze, gerade weil sie meine Standhaftigkeit und meinen Kampfgeist sehen, gerade weil sie an dem erkennen, dass Jesus eine Wirklichkeit ist, für den es sich zu leben und sterben lohnt. Das hat sie ermutigt. Da habe ich gesagt, oh, jetzt der Paulus sitzt im Gefängnis, wir armen Christen, was machen wir jetzt? Wir wissen nicht, wer wir was machen. Nein, sie stehen auf und verkündigen ohne Furcht das Evangelium. Paulus ließ sich nicht einschüchtern. Unbeirrt ging er seinen Weg und er ermutigte die Gemeinde, dies zu tun. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern, hat er sie aufgefordert. Das hat er selber so gelebt. Was für ein abenteuerliches Leben. Das ist doch der Stoff, aus dem die Heldengeschichten gemacht werden. Männer, die von einem Auftrag bestimmt sind, den sie verfolgen und hartnäckig dranbleiben, egal wie hoch der Preis ist und egal was sie dafür bezahlen, selbst mit dem Leben. Jetzt kommen ja wieder diese Helden-Epos ins Kino. Eine ist Troja. Da gibt es eine interessante Szene in diesem Film. Da geht Achilles, dieser Starkämpfer, dieser Held, geht zu seiner Mutter. Dann spricht er mit der Mutter und die Mutter sagt ihm, guck Achilles, wenn du hier bleibst, wirst du ein schönes Leben führen, du wirst eine wunderbare Frau haben und du wirst Kinder haben. Du wirst ein gutes Leben führen. Wenn du mit in diesen Krieg ziehst, für den sie dich mitnehmen wollen, wirst du nicht mehr zurückkommen. Du wirst sterben, aber du wirst einen großen Namen haben. Weil du gekämpft hast. Du musst selber entscheiden, welches Leben du willst. Das macht Achilles. Natürlich wissen wir das, wenn er das in Pension gegangen wäre, wüsste man nichts. Er ist in den Krieg gezogen. Das ist typisch Mann. Das ist wirklich typisch Mann. Und wenn wir uns das vor Augen führen, den Paulus und diese Helden, dann merken Männer, wenn sie einmal irgendwie diesen Gedanken nachgehen, dass ihr Herz höher beginnt zu schlagen. Wir hören in unseren Kreisen immer wieder, dass beklagt wird, wie wenige Männer zum Glauben kommen an Jesus. Und wie wenige Männer in der Gemeinde sich einbringen oder in die Gemeinde kommen. Könnte das nicht der Grund dafür sein, dass wir vergessen haben, diese Seite des Glaubens, diese heldenhafte Seite zu betonen? Haben wir vielleicht nicht zu stark betont, komm zu Jesus und dann hast du Frieden und Freude Eierkuchen? Das begeistert keinen Mann. Das holt ihn nicht zu den Socken raus. Was soll er mit dem machen? Nichts. Der Autor des Buches, das ich euch empfehlen möchte, ich kann den Namen nicht einmal aussprechen, das ist ein komischer Name. Zum Vornamen heißt er John, ich sage mir jetzt John. Dieses Buch hat mir der Jock Leutzinger geschenkt. Er war so begeistert, dass er mir das geschenkt hat, vermutlich in der Hoffnung, dass ich es lese, wenn ich es habe. Und tatsächlich habe ich es gelesen. Und ich habe es relativ schnell gelesen. Und ich muss sagen, das Buch ist tatsächlich sehr lesenswert und einiges, was ich jetzt sagen möchte und das, was ich jetzt auch betone, ist ein Stück weit auch inspiriert von diesem Buch. Der Autor sagt Folgendes, was übrigens heißt, ist der ungezähmte Mann. Sage ich dann noch was dazu. Der Autor sagt Folgendes. Die moderne Gesellschaft ist sich alles andere als einig darüber, wie Männer sein sollen. Nachdem sie die letzten 30 Jahre damit verbracht hat, Männlichkeit neu zu definieren. Männer sollten empfindsamer, berechenbarer, lenkbarer sein und zu ihren weiblichen Seiten stehen. Beschimpft sie heute die Gesellschaft die Männer dafür, dass sie keine rechten Männer mehr sind? Es gab Zeiten, da mussten Männer sich fast dafür entschuldigen, Männer zu sein. Es ist wirklich wahr. Und der Mann, der sich am besten behaupten konnte, war der, der möglichst viele weibliche Seiten sich aneignete. Das Problem war, kaum hatte er diese weiblichen Seiten, war er für die Frau langweilig, nur so nebenbei. Ein Mann, der zu viel... Und dann habe ich immer mich gewehrt. Ich wehre mich heute noch. Ich habe mich immer dafür gewehrt. Der Mann hat keine weiblichen Seiten, sondern hat männliche Seiten. Der Mann ist ein Mann, auch wenn er weint, dann ist er keine Frau. Auch Männer weinen und auch das ist männlich, das ist nicht weiblich. Und wenn Frauen heulen, sind sie nicht männlich. Dann heulen sie als Frauen, Männer sind Männer. Und jetzt wird uns, über Jahre wird uns gesagt, dass wir dann erst richtig wirkliche Männer sind, wenn wir weibliche werden. Was ist denn das? Wollt ihr jetzt Männer oder wollt ihr Frauen? Wenn man Männer will, dann muss man Männer sein lassen. Und zwar nicht mit so einem es tut mir leid, dass ich noch ein Mann bin und dass du dich mit mir abgeben musst. Ich arbeite fest daran, dass ich ein braver Junge werde und möglichst viele weibliche Seiten mir aneigne. Dann kommt der Beifall der Frauen. Ja, wunderbar. Und kaum ist er so weiblich, dann gucken sie schon wieder auf die anderen, weil einfach die Männer dann langweilig werden. Ich betreibe jetzt ein bisschen, aber man muss das, sonst versteht man das Problem nicht. Der Autor sagt, das Christentum, so wie es sich derzeit darstellt, hat Männern einige besondere Grausamkeiten angetan. Und was ist das Resultat? Meinem Eindruck nach sind die meisten christlichen Männer davon überzeugt, dass Gott sie dazu geschaffen hat, brave Jungen zu sein. Das Hauptproblem von Männern, so sagt man uns, sei dieses, sie wissen nicht, wie man Versprechen hält, geistliche Autorität erwirbt, und ausübt, mit Frauen redet, und die eigenen Kinder erzieht. Aber wenn sie sich nur richtig anstrengen, dann können sie das hohe Ziel erreichen. Sie können nette Kerle werden. Das wird uns als das Ideal christliche Reife vorgeführt. Richtig nette, brave Kerle. Nun möchte ich alle männlichen Leser eine Frage stellen, schreibt er. Als sie noch ein Junge waren, haben sie jemals davon geträumt, ein harmloser, netter Kerl zu werden? War das ihr Bubentraum? Und er meint zu der Situation in den Gemeinden, er meint natürlich nicht unsere. Gehen Sie mal in eine x-beliebige Gemeinde, wir sind ja nicht x-beliebig, wir sind ja da am Helvetiaplatz. Sehen Sie sich um und beantworten Sie dann die Frage, was ist ein christlicher Mann? Denken Sie nicht an das, was man so sagt. Halten Sie sich an das, was Sie sehen. Zweifellos werden Sie feststellen, dass ein christlicher Mann vor allem eines ist. Gelangweilt. Gelangweilt. Ich überlasse euch selbst, euch mit diesem sehr interessanten und aufschlussreichen Buch zu beschäftigen. Es ist ein Appell an uns Männer, die Fesseln der Bravheit aufzureißen und zu unserer Stärke zurückzufinden, die uns Gott gegeben hat. Und es ist ein Buch, das ich auch Mütter empfehle, Mütter, die Jungen haben, die sie erziehen. Ganz interessant, sehr interessant für Mütter. Ich finde, das ist ein Buch, das hat mich richtig begeistert, weil das endlich einmal die Männlichkeit, auf die Männlichkeit eingeht und sich wenigstens bemüht, Gedanken zu machen, was ist denn männlich? Wie kennt ihr den Schlag? Wann ist ein Mann ein Mann? Das ist ein Riesenproblem in unserer Kultur. Wann ist ein Mann ein Mann? Keiner weiß mehr, wenn ein Mann ein Mann ist. Aber Gott hat etwas in die Herzen von uns Männern hineingelegt. Etwas Unbändiges. Etwas Ungezähmtes. Wir mussten uns einiges gefallen lassen und ich habe jetzt gesagt, ich muss dann noch Bodyguards haben, falls die Frauen dann auf mich loskommen nachher. Aber ich muss noch einiges mal loswerden. Lange mussten wir uns anhören als Männer, dass das wirklich starke Geschlecht die Frauen sind. Auch wenn die Bibel etwas anderes sagt. Aber kaum hat ein Mann das versucht zu sagen, dass das starke Geschlecht, die Männer sind das starke Geschlecht, die Frau ist das schwache, das sagt der Petrus, dann sagen die Frauen, nein, das stimmt nicht, die wirklich Starken sind wir. Und das bei uns Christen. Und ich kann das schon verstehen, ich weiß um die Geschichte, auch um die Entwicklungsgeschichte, aber wir Männer haben das langsam geglaubt. Nicht alle. Ich habe es nicht geglaubt. Und ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die es auch nicht geglaubt hat. Aber langsam glauben wir das, dass wir das schwache Geschlecht sind, dass die Frauen die Stärken sind. Es stimmt einfach nicht ganz. Man müsste das differenziert noch angucken, aber sei mal hier einfach gesagt. Und lange genug mussten Männer damit leben, dass sie nicht wirklich ernst genommen wurden, wenn sie sich nicht so entwickelten, wie die Frauen sich das vorstellten. Wollten sie gut sein, mussten sie anders werden. Ich erinnere mich noch gut an das ausgezeichnete Buch Das Schweigen der Männer. Gutes christliches Buch. Ich habe einfach realisiert, wie die Frauen dieses Buch euphorisch in Empfang genommen hat. Das Schweigen der Männer, haben sie sich verstanden gefühlt. Ist eigentlich an die Männer geschrieben. Nebenbei, ein Buch an die Männer zu schreiben mit diesem Titel, ist natürlich, macht nicht sehr viel Sinn, weil das keinem Mann wirklich juckt. Aber wer hat das Buch gekauft? Nicht die Männer, sondern die Frauen. Und das haben sie gemacht, sie haben es gelesen, sagen, wunderbar, ja, mein Mann schweigt immer. Jetzt lege ich das eben auf dem Nachttisch. In der Hoffnung, er liest es dann. Ja, wenn der den Titel schon sieht und die Frau hat es hingelegt, dann weiß er schon, was es, was geläutet hat. Da muss er jetzt gar nicht mehr lesen. Und dann jammern die Frauen und sagen, jetzt habe ich meinem Mann ein Buch auf den Tisch gelegt, auf den Nachttisch, er guckt nicht einmal rein. Ja, sicher guckt er nicht rein. Aber legt einmal das Buch hin, Frau, und der ungezähmte Mann, früher oder später wird er reingucken. Das ist ein Titel. Das kommt so in den Männern hoch. Das war mir auch so, ich habe das immer rumgeschleppt, rumliegen. Der ungezähmte Mann, das wird ihr Mann lesen, bin ich überzeugt. Früher oder später. Das spricht etwas in uns an. Aber nicht das Schweigen der Männer. Wohlbemerkt, Männer sind genauso wenig perfekt wie Frauen. Aber ich möchte einfach mal sagen, wir Männer müssen wieder zu unserer Männlichkeit zurückfinden und uns nicht dauernd sagen lassen, was männlich ist. Von den Frauen, die uns so möchten, dass es ihnen am besten passt. Die, wenn der Mann nach Hause kommt, sie ihnen die Kinder in die Hand drückt und nachher sagt, so, jetzt kannst du gucken, jetzt habe ich schon den ganzen Tag geguckt. Ich habe nichts dagegen, dass sich der Mann investiert in der Kinderziehung und so weiter. Aber lass doch die Männer Männer sein. Das ist für beide Seiten besser. Niemand ist perfekt. Auch die Frauen, ob das Weibliche, was die Frauen immer so als weiblich betonen, ob das wirklich so weiblich ist, wie man das immer einfach so unbesehen hinnimmt, das wäre auch mal eine Frage für sich. Jesus selbst hatte sich übrigens nicht mit braven, angepassten Männern umgeben, sondern mit wilden Kerlen. Denkt doch nur mal an Petrus, was der alles gemacht hat. Aus dem Schiff gesprungen, aufs Wasser, ich will auf dem Wasser laufen. Dann hat er dem Malchus das Ohr abgeschlagen. Und das war eine, ich sage es mal etwas krass, ein Club von wilden Männern. Fischer. Also Männer, die das Leben kamen, Männer, die miteinander gestritten haben, die gekämpft haben, wer ist der Erste, ich will der Beste sein. Der ist doch nicht gesagt, das ist kindisch. Er weiß, Männer kämpfen. Man muss es nur auf das richtige Ziel ausrichten. Aber wenn wir die Männer ersticken in so viel Bravheit, dann dürfen wir nicht erwarten, dass sie im Reich Gottes etwas in Bewegung setzen. Das geht einfach nicht. Das Reich Gottes braucht Männer, die wieder bereit sind zu kämpfen. Die nicht innerlich verkümmern, weil sie damit beschäftigt sind, weiblicher zu werden, braver, sondern die beherzt kämpfen. Ebenso wie das Pinhas tat in der Geschichte, die wir gehört haben. Der war nicht so brav. Der hat gesehen, was da passiert. Dann packt er das Schwert und stößt zu, ob uns das gefällt oder nicht. Gott hat's gefallen. Gott war begeistert ab dieser Tat. Er rühmt ihn und sagt, erstens mal, weil du das so beherzt gemacht hast und meinen Zorn ausgelebt hast, stoppe ich die Plage des Volkes. Hat das Volk gerettet, Pinhas, durch diese Heldentat. Und ich werde dich segnen, um dieser mutigen Tat willen. Wir würden doch Pinhas sagen, wenn das Gott nicht gesagt hat, was bist denn du für ein Mann? Typisch Mann, du packst das Schwert und schlägst zu und haust die nieder. Du hast deine weiblichen Seiten noch gar nicht wirklich entwickelt. Du steckst noch in den Kinderschuhen deiner Männlichkeit. Ja, so würden wir doch das sagen. Ich bin froh, dass Gott begeistert ist. Gott war begeistert, dass er einen Mann hat, der wirklich die Sache, den Stier bei den Hörnern packt und drauf losgeht. Oder wie bei den verfolgten Christen. Die sind verfolgt, sie werden geschlagen, sie werden gefangen genommen. In der Apostelgeschichte können wir das nachlesen, Apostelgeschichte 4. Und dann sitzen die zusammen, haben Angst, weil sie angegriffen werden. Was sagen die Männer? Oh, Herr, hilf und beschütze uns und schenk, dass uns ja nichts geschieht und dass sie uns ja nicht entdecken, wo wir sind. Nein, das sind andere Männer, die sagen, gib uns deinen Dienern die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden, trotz des Widerstands. Lass uns mutig sein, vorangehen. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die vorangeht, dann müssen wir das Potenzial, das in uns Männern steckt, laufen lassen. Und ihnen nicht immer sagen, sie müssen braver werden. Was sagt Gott dem Josua? Sei mutig und entschlossen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat, befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat. Lass nicht das Geringste davon außer Acht, dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Vielleicht fehlen uns die beklagten Männer, die offenbar nicht da sind und offenbar Frauen mehr in der Gemeinde sind, mehr Sensibilität für das Religiöse haben. Vielleicht haben wir den Glauben zu harmlos erscheinen lassen. Vielleicht müssen wir auch bei Evangelisationen wieder mehr den Kampf des Glaubens betonen. Vielleicht ist es für Männer zu wenig, wenn sie hören, dass sie, wenn sie an Jesus glauben, Frieden haben. Vielleicht müssen Männer wieder viel mehr hören, dass sie Frieden haben und dass sie nun auf dem Kampfplatz stehen und gefordert sind. Dass es sie etwas kosten wird, Jesus nachzufolgen. Dass sie einen Preis bezahlen dürfen für das, dass sie für etwas kämpfen können, für das es sich lohnt zu kämpfen. Das müssen unsere Männer wieder hören. Und vielleicht, wenn sie das hören, ist für sie vielleicht auch Gott und Jesus wieder etwas ganz anderes und attraktiveres. Und es ist auch die geistliche Wirklichkeit. Das sehen wir am Leben von Paulus. Zum Glauben kommen heißt nicht, jetzt habe ich Frieden in meinen vier Wänden. Sondern zum Glauben kommen heißt, ich habe Frieden mit Jesus und nun bin ich im Kampf. Und jetzt weiß ich, für was ich kämpfen kann im Leben. Für was es sich lohnt zu leben. Vielleicht müssen das Männer wieder vermehrt hören. Auf in den Kampf, so habe ich diese Botschaft überschrieben. Die Lage ist ernst. Die Lage ist ernst, wir stehen im Kampf als Christen und wenn wir das noch nicht begriffen haben, dann haben wir schon der erste Angriff, der Generalangriff des Teufels schon nicht verstanden, nämlich uns einzuflößen, wir stehen nicht im Kampf. Wir stehen im Kampf. Und dort, wo sich Gläubige aufmachen, Jesus nachzufolgen, das Evangelium zu verkünden, wird Widerstand kommen. Bis hinein in unsere Gemeinden, bis dahin, dass wir sagen, wir können nicht evangelisieren, weil zwei miteinander unversöhnlich sind und dann lässt man es. Bis da hinein kann man alles blockieren. Aber wir brauchen, so habe ich den zweiten Ding geschrieben, wir brauchen starke, mutige, entfesselte Männer für das Reich Gottes. Wir brauchen wieder Männer, die bereit sind zu kämpfen. Und die man kämpfen lässt. Und nicht kaum setzen sie an und heben das Schwert und sagen, halt! Das ist wieder typisch Mann. Schwert runter. Jetzt macht ihr mal, seid ihr mal schön brav, ihr Kerle. Das macht man anders. Dann macht es ihr bitte anders. Und auch die Frauen machen es bitte anders. Aber lasst die Männer doch bitte, bitte Männer sein. Lasst es zu, dass sie an ihre Energie, die Gott in sie hineingelegt hat, wirklich anzapfen. Da möchte ich noch ein Psalmwort lesen. Ein geistliches Wort. Schnalle dein Schwert um, du tapferer Kämpfer. Umgib dich mit Pracht und königlichem Glanz. In deiner Pracht besteige den Wagen, führe erfolgreich den Kampf für die Wahrheit. Verhilf dem Schwachen zu ihrem Recht, vollbringe Taten, für die man dich fürchtet. Das ist so wunderbar. Wir vollbringen Taten, für die man uns fürchtet. Wir sollen Menschen sein, die alles einsetzen, um Jesus ganz und gar zu folgen. Unsere Brüder haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten. Bereit dafür, sogar in den Tod zu gehen. Möge der Herr schenken, dass wir alle Männer und Frauen mit ganzem Herzen uns für Jesus einsetzen. Und dass wir das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, auch durch das, dass es uns zu Männern und Frauen gemacht hat, dass wir die Ergänzung schätzen und dass wir miteinander ziehen und uns ermutigen. Ich habe nicht alles gesagt, ich habe einiges einseitig gesagt, bin mir dessen bewusst. Ich möchte euch das Buch nochmals empfehlen, kostet 31 Franken, ihr könnt es dort hinten kaufen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns gemacht hast, geschaffen als Männer und Frauen. Du hast in jeden von uns etwas gedacht. Du hast etwas gedacht für die Frau. Du hast etwas gedacht, dass du den Mann geschaffen hast. Und du siehst, wie das über die ganzen Jahrhunderte immer wieder ein Auf und Ab ist, das Entdecken, was ist weiblich, was ist männlich. Und schenke, dass wir als Männer und Frauen wirklich den Kampf bestreiten, den es zu bestreiten gibt in der Nachfolge. Dass wir dir dienen und nicht verweichlich drumhängen und jammern, sondern wieder aufstehen, so wie das der Paulus getan hat. Im Vertrauen auf dich weiter, von einer Niederlage wieder vorwärts gehen, denn in dir haben wir den Sieg. Schenke, dass noch viele Männer auch zum Glauben kommen und fasziniert sind von dem, was du in ein Leben hineinlegst. Ich danke dir, dass du unser Herr bist und unser König.